Name ist Martina Grauer. Ich beschäftige mich seit 1985 mit Astrologie. Und ja, ich bin schon ein bisschen älter. Und habe seit 2009 unterrichte ich und berate ich offiziell Astrologie, also in Astrologie. Und seit 2015 habe ich meine eigene Schule. Ja, ich freue mich, heute wieder hier zu sein und ich freue mich, dass ihr so zahlreich wieder gekommen seid. Ja, schade, dass wir nicht in Präsenz sind, aber ich glaube, wir machen das Beste draus. Und ja, hallo Elke, bleib wenigstens einer irgendwo online, also irgendwo mit einem Foto, das wäre super, weil das ist so irgendwie so gegen eine schwarze Wand reden. Ja, na, es wär sehr schön, wenn wir in Präsenz gewesen wären. Danke, Suse. Aber wir machen das Beste draus und ich glaube, es geht auch, wir spreaden das und da können natürlich auch mehr Leute zuhören heute. Technisch gesehen, wenn ich zu leise oder zu schnell rede, dann bitte meldet euch gleich. Dann schaltet einfach das Audio ein und meldet euch. Wenn irgendwelche ganz dringlichen Fragen sind, könnt ihr euch auch gleich einschalten. Sollte es zu viel werden, dann werden wir die Fragen am Schluss verlegen. Aber im Grunde genommen, im Schluss kann jeder alles fragen und ich bleibe so lange, bis die letzte Frage beantwortet ist, astrologisch. Ja? Ja, dann würde ich sagen, reden wir nicht lange um den heißen Brei. Ich mache jetzt einmal gleich eine Bildschirmfreigabe und starte mit meiner Präsentation. So, da. Ich habe es immer ganz gern, wenn wir miteinander kommunizieren. Das heißt, es wird auf jeden Fall von mir, werden auf jeden Fall von mir auch Fragen an euch kommen, weil wir werden irgendwann einmal auch ein Horoskop interpretieren. Und ja, dann lege ich los. Heute geht es um Aspektbilder und Aspektfiguren im Horoskop. Ja. Und schauen wir, ob das technisch geht. Jawohl. So, da. So. Das ist mein Horoskop, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Es geht jetzt darum, dass wir hier ein Horoskop haben. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten hier Astrologen sind oder im Grunde alle. Und wenn wir auf ein Horoskop schauen, dann haben wir unsere Vorgehensweise. Wir sagen, wir schauen den Aszendenten an, den Aszendentenherrscher, gehen dann weiter zur Sonne, beziehungsweise das erste Haus, weiter zur Sonne, schauen uns Mond und Saturn an, beziehungsweise gehen dann weiter zum MC und ins 10. Haus. Das heißt, da hat jeder so seine Vorgehensweise, mehr oder weniger in dieser Reihenfolge. Aber heute bei den Aspektbildern und Aspektfiguren schauen wir ein bisschen anders auf das Horoskop. Das heißt, ich hatte mal einen Zeichenlehrer, der ist immer so auf ein Bild gegangen. Also der hat immer so die Augen zugekniffen und hat immer die Bilder, die wir gemalt haben, so angeschaut. Und die hat man so mit 13, 14 gedacht, der hat einen Knall. Aber jetzt weiß ich, warum er es gemacht hat. Wenn man so mit aus der Ferne oder versucht, das nicht so klar zu sehen, ein Bild, dann sieht man ganz andere Dinge. Und so ist es auch bei den Aspektbildern oder bei den Aspektfiguren im Horoskop, dass man mal betrachtet, wie wirkt denn das Bild auf uns, ja? Und man kriegt dann irgendwie einen anderen Zugang zum Horoskop. Ich sage auch meinen Schülerinnen und Schülern immer, irgendwann beginnt das Horoskop oder das Radix eines Menschen, das Geburtshoroskop, zu leben. Und dann haben wir irgendwie das Gefühl für das Horoskop bekommen. Und am heutigen Abend möchte ich euch zeigen, wie wir diesen bestimmten Touch bekommen, wie dieses Bild zu leben beginnt. Und ihr seht da, da gibt es viele unterschiedliche Linien, es gibt verschiedene Farben. Und eben mein Auftrag an mich für heute Abend ist es, dass ich euch ein bisschen zeige, wie kann man außerhalb dieser normalen Vorgehensweise ein bisschen eine Wahrnehmung oder ein Gefühl für ein Horoskop, für ein Geburtshoroskop bekommen. Ja? So. Schauen wir, wie schnell das geht. Okay. Dieses Weiterdrücken geht nicht so, wie man es vorgestellt hat. Jetzt geht's. So, was ist überhaupt ein Horoskop? Ein Horoskop ist ein persönlicher Fingerabdruck. Ja? Er zeigt uns oder er lässt uns interpretieren die individuelle Lebenseinstellung eines Menschen, die der Entwicklung dient. Das heißt, welche Ressourcen hat ein Mensch, welche Potenziale hat er, was hat er sich vorgenommen für das Leben, damit er sich in seinem Leben entwickeln kann. Ja? Man kann auch ein bisschen sagen, die DNA der Seele. Ja, was hat sich eigentlich die Seele vorgenommen für dieses Leben an Entwicklungspotenzial? Ja? ein Aspektbild, und zwar ich unterscheide nicht ich, sondern man unterscheidet Aspektbild und Aspektfiguren. Ich rede jetzt einmal in erster Linie vom Aspektbild. Das heißt einfach das Bild, das sich zeigt mit diesen vielen Linien in einer Radix in einem Geburtshoroskop. Das Aspektbild dient zu einer ganzheitlichen Deutung eines Horoskops und es soll eben diesen Grundcharakter eines Menschen auf einen Blick verdeutlichen. Und da möchte ich möchte jetzt keine Schleichwerbung machen, aber wer die Höberts kennt, also den Gerhard Höbert und seine Frau, ja, vor allem der Gerhard macht so, also der hat ein Programm entwickelt, wo er das bildhaft darstellen kann und dann macht er richtige schöne Bilder aus diesen Aspektbildern. Ja. Also das ist eine ganz schöne Geschichte und wer Höberts Bilder kennt, der weiß, was das kann. Ja? Und der hat das eben ein bisschen noch besser verdeutlicht, das, was wir jetzt als Astrologen hier in dem Aspektbild sehen. Ja, ihr habt da in Klammer Bruno Huber. Also das zeigt schon, dass ich heute über die Huber-Schule spreche. Also die Hubers, das ist Bruno und Luise Huber, haben die Aspektfiguren weiterentwickelt. Und ja, also ich gehe, also im Hintergrund von den beiden habe ich diesen Abend heute gestaltet. Ja, ich nehme aber natürlich andere Sachen auch dazu, aber diese Basis, der Hintergrund stammt von den Hubers. So, wir Astrologen brauchen da eh nicht viel dazu sagen. Es gibt eben Planeten, sind unsere inneren Teilpersönlichkeiten. Da brauche ich jetzt nicht mehr drauf eingehen. Jeder weiß, wofür der Mars steht, die Venus und so weiter. Also das ist jetzt nur, dass wir das klare Bild haben. Aber wir wissen, dass unsere Teilpersönlichkeiten eben die aktiven Teile im Horoskop sind und Aspektbilder bzw. Aspektfiguren arbeiten vorwiegend eben mit diesen Teilpersönlichkeiten. Ja? Ja, wichtig ist, wenn wir über ein Aspektbild sprechen, brauchen wir mal zur Wiederholung, was ist ein Aspekt? Auch ganz kurz nur, weil wir sind eh kundig. Ein Aspekt ist astrologisch eine Verbindung von bestimmten Planeten untereinander, aber auch eine Verbindung von Planeten mit Punkten wie AC, MC und anderen Faktoren wie Chiron und sensitive Punkte und so weiter. Ja? Ein Planet selber ist ein psychischer Inhalt, der ein bestimmtes Reaktionsmuster und eine bestimmte Verhaltensweise ausdrückt. Er ist eine eigenständige Einheit, wie wir Astrologen sagen, eine Teilpersönlichkeit in uns, ja, die ein bestimmtes Thema darstellt. Und der Planet unterliegt dem Einfluss des Tierkreiszeichens, in dem er steht, wobei das Tierkreiszeichen aber nur ein bisschen den Touch angibt und nicht den Inhalt. Das heißt, der Mars wird halt geprägt in dem Zeichen, in dem er steht, wissen wir alle. Ja? So, jetzt kommen wir eigentlich schon zu dem, was euch mehr interessieren wird. Und zwar geht es jetzt, es gibt 7 Hauptaspekte. Ich habe mir da eine Grafik rausgenommen, die Bildquelle steht eh unten, das kriegt es dann eh. Die Grafik zeigt ganz genau und ganz schön, wie das aufgedröselt wird. 7 Hauptaspekte, da geht es immer, der Ausgangspunkt ist der IC unten, ja. Und da wird das dann aufgedröselt. Einerseits farblich gestaltet, also das sieht man da nicht ganz so genau, das erkläre ich euch dann später. Dann werden so Strahlen aufgezeigt, ja, damit wir wissen, welche Aspekte wohin zeigen. Ja. Und dann seht ihr hier die alten Herrscher. Ja. Wir haben da den Jupiter für den Fisch, den Saturn für den Wassermann und da den Mars für den Skorpion. Also das ist ja die alte Art und Weise, aber hier gefällt das Bild eigentlich gut, weil es genau zeigt, worauf es ankommt. Ihr seht es dann auch, ich habe das absichtlich in Farben gestaltet, weil bei den Aspektbildern und Figuren wird es ganz, ganz stark darauf ankommen, welche Farben es sind. Und ich möchte euch heute einfach zeigen, wie wichtig es ist, dass wir ein Gespür kriegen für die Sachen über Farben, ja, über die Optik. Ja. Da ist es egal, wie die Aspektfigur oder beziehungsweise vorher das Aspektbild ausschaut, später die Aspektfigur heißt, weil ich möchte euch heranführen, ein Gespür zu kriegen, mit den Farben und mit den Formen zu arbeiten, ohne dass wir genau wissen, wie heißt das. Weil da gibt es 2 Bücher, die zeige ich euch dann, die sind super toll, da kann man alles nachlesen, wie heißt diese Figur. Aber im Grunde genommen, wenn wir verstanden haben, wie die Komponenten sind, wer wofür zuständig ist von der Farbe und vom Aspekt, dann können wir auch, ohne dass wir irgendeinen Namen wissen, genau sagen, okay, darum geht es in diesem Aspektbild oder in dieser Aspektfigur. Ja? So, wir fangen an. Die Konjunktion. Die Konjunktion, wissen wir, ist eine, da stehen 2 Planeten zusammen. Ja? Welcher Aspekt welchem Planeten zugeordnet wird, machen wir dann auf der nächsten Folie. Jetzt geht es aber in erster Linie um die Farben, ja, und was die Bedeutung was die Bedeutung ist dieser Aspekte im Hintergrund. Das heißt, die Konjunktion ist orange, ja? Verbindend Kräftebündelung je nach Planeten. Wir müssen immer schauen, passen die zwei Planeten, die so in einer siamesischen Zwillingposition stehen, passen die überhaupt zusammen? Insofern arbeiten sie entweder gut zusammen oder nicht. In Wahrheit, sie müssen zusammenarbeiten. Und so wie wir das kennen, auch aus dem Bereich, aus dem Bürobereich oder aus der Arbeit, wir werden dann immer eine Möglichkeit finden, zusammenarbeiten zu können. Ja, und so ist es bei der Konjunktion auch. Und ja, die Konjunktion ist orange. Das unten ist wichtig, ja, weil wir dann genau wissen, was bei den Aspektbildern und bei den Aspektfiguren grundlegend ist, ja, und wofür die Linien zuständig sind. Dann haben wir die grünen Linien. Ja. Da haben wir ein Halbsextil, 30 Grad und ein Quinkums. Ja. Das sind diese suchenden Aspekte, wo man sehr wach ist, wo man sehr versteht. Ja. Das ist hier das Halbsextil, hier, ja, und Quinkums da oben. Ja. Dann haben wir blau, sind eben Sextil und Trigon. Wir wissen alle, das sind die Hauptaspekte. Das Trigon ist eben stärker als das Sextil hier, ja, von der Wirkung. Hier haben wir auch nochmal das Trigon und hier das Sextil. Dann haben wir rot, haben wir das Quadrat und die Opposition. Hier haben wir das Quadrat, ja, auf. Da haben wir die Opposition. Im Blau war ruhend, entspannend, harmonieorientiert, passiv. Und rot haben wir aktiv, gespannt, leistungsorientiert. Ja? Und somit haben wir durch die Farben, wissen wir schon, welcher Aspekt kann was genau. Ja? Harmonische Aspekte allein sind nicht nur positiv, haben wir jetzt erst schon gesagt, also habe ich schon zuerst gesagt, es hängt immer davon ab, welche Planeten zusammenarbeiten dürfen. Ja? Wichtig ist immer, die Mischung aus spannungsarmen und spannungsbetonten Aspekten. Wie ihr vielleicht vorhin bei dem Horoskop von mir gesehen habt, ich habe sehr viele blaue Linien, schaut super aus, denkt man sich alles easy, aber in Wahrheit ist es ganz gut, wenn man Mischung hat von spannungsarmen und spannungsbetonten Aspekten, weil einseitig ist immer ein bisschen schwieriger im Grunde, unterm Strich. Ja? So, das waren einmal die Farben und jetzt gehen wir zu den Planeten. Das heißt, eine Konjunktion ist ein Sonne-Mond-Aspekt. Ja? Ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Ups, das nicht, das war die falsche Richtung. So, da unten, ja, weil die zwei in Verbindung stehen mit Sonne und Mond. Ja? Und ihr setzt dann die Strahlen drauf. Da geht es jetzt zum Merkur rüber beim Halbsextil, beim Sextil geht es zur Venus, beim Quadrat geht es zum Mars, beim Trigon geht es zum Jupiter und rauf beim Quinkums geht es zum Saturn und in der Opposition haben wir oben auch die Qualität. Ja? Also es geht immer, die Strahlen gehen immer darauf. Ja? Und so wird das jetzt aufgedröselt. Die Konjunktion ist ein Sonne-Mond-Aspekt. Die Planeten können nur miteinander und es ist eine enorme Kraftquelle. Ein Halbsextil ist ein Merkur-Aspekt. Ja, das wird nachher bei der Deutung wichtig, weil da geht es sehr viel ums Denken. Es ist ein kleiner grüner Aspekt. Es geht sehr viel um Denksachen. Um die Sensibilität der Sprache, um Wachheit, Wissensdurst. Also da geht es auch sehr viel um diese kopfigen Dinge. Ja? Das Winkungs kommt später, das ist natürlich auch ein grüner Aspekt, aber da geht es dann um ein paar andere Sachen. Sextil, wissen wir, ist ein Venus, also wissen wir nicht, sondern wissen wir jetzt, ist ein Venus-Aspekt. Da geht es um Harmonie, Kreativität, Anpassung und Substanzbildung. Das heißt, das sind auch immer so tragende, positive, angenehme Sachen, wenn die Venus dabei ist. Ja? Quadrat ist ein Mars-Aspekt, wissen wir auch, ist ein Arbeitsaspekt, ist sehr was Dynamisches. Da können wir aber auch was bewirken. Das heißt, wenn wir viele Quadrate haben oder Quadrate bei den Aspektfiguren dabei sind, dann wissen wir, da geht es ums Arbeiten. Ja? Da können wir uns durchsetzen, da können wir was weiterbringen. Also viele Quadrate sind eigentlich gar nicht so schlecht. Ja? So, beim Trigon ist dann praktisch mehr als das Sextil, das ist ein Jupiter-Aspekt, da geht es schon wieder mehr um diese Erfahrung, um die Bewusstwerdung. Ja, das sind die großen Talente, ist auch das große Glück. Wir wissen, das Sextil gehört eher in die Venus-Abteilung, in das kleine Glück. Trigon gehört eher in die Jupiter-Abteilung, in das große Glück. Ja? Quinkums sind Saturn-Aspekte, also ist ein Saturn-Aspekt, da geht es um das große Denken. Und man nennt ihn auch einen Möchtegern-Aspekt. Das heißt, wenn ich ein Quinkums wohin habe, dann habe ich immer das Gefühl, ich möchte mich sehr anstrengen, da geht es sehr viel um Leistung und dann möchte ich wohin kommen. Es ist oft so, dass wir vor lauter tun und schaffen und machen und fast Starrheit oft diesen Aspekt als Möchtegern-Aspekt bezeichnen, weil wir da nicht hinkommen, weil wir uns möglicherweise selber blockieren. Wenn wir aber fokussieren und uns wirklich unsere Kräfte praktisch fokussieren und in die Klarheit kommen, dann braucht das Gelingkungs auch kein Möchtegern-Aspekt sein. Ja? Aber die Gefahr ist immer da. Opposition ist auch ein Saturn-Aspekt, ist eben eine Herausforderung, aber ganz auf eine andere Art als der Gelingkungs. Das ist wirklich, wo man sagen, okay, wir überwinden etwas. Das ist, wie man so schön sagt, der Saturn ist der Hüter der Schwelle. Da gehen wir wirklich dann in das Wassermann-Prinzip rüber, in die Auflösung der Polaritäten und wo wir wirklich dann über die Schwelle drüber gehen. Also das ist jetzt nicht diese Anstrengung, sondern es hat mehr diese Aufgabe von etwas überwinden, etwas drüber gehen, eine Grenze überschreiten. Ja? So, upsala, das ist irgendwie eine Linie, eine rote. So, gibt es bisher irgendwelche Fragen von euch? Zu schnell, zu langsam, zu langweilig, weil dann machen wir weiter, bis die wirklich wichtigen Dinge kommen oder interessanten Dinge kommen.
Ich hätte eine Frage.
Bitte,
Friedrich. Warum ist dieser Saturn-Aspekt der Quinkungs ein geistiger Aspekt?
Jetzt gehen wir nochmal zurück. Du meinst wegen einem großen Denken, weil es da in die Klarheit geht. Ja? Also da geht es schon auch ums Denken im Sinne von, ich möchte mir über etwas klar werden. Ja? Ich reduziere manche Dinge auf das Minimum runter, um mir bewusst oder klar zu werden, wohin geht die Reise, was brauche ich wirklich, dass es mir gut geht oder was brauche ich wirklich in meinem Leben. Und das hat schon sehr viel auch mit Klarheit im Denken zu tun. Ja? Also da mache ich mir schon sehr viel Gedanken auch drüber. Ja? Bist du noch da? Nein, jetzt hast du das nicht.
Achso, ja, ich bin da. Danke für die Antwort.
So, jetzt geht es um die Farbigkeit. Was ganz, ganz wichtig ist, sind diese Farben. Das habe ich eingangs schon gesagt. Und da kommt jetzt der Beginn meiner Sensibilisierung für euch, für die Farben. Rote Aspekte, wie wir wissen, sind eben Spannung, Unzufriedenheit, Unruhe. Ja? Sie sind aber natürlich auch eine Kraftquelle. Das Potenzial und die Ressource wissen wir, ja, von roten Aspekten. In Wahrheit ist es halt so, dass wenn wir ein Horoskop anschauen, ist es normalerweise so, dass wir die unangenehmen Dinge natürlich in der Beratung auch gefeedbackt bekommen, dass die Menschen ja dann die Ressource von uns haben möchten. Ja? Grüne Aspekte, also rote Aspekte sind die Konfliktphase. Grüne Aspekte, das ist ein Lösungsstreben und eine Suchphase, weil wir wissen, mit den grünen Linien sind wir im Suchbereich, im Denken. Ja? Da überlegen wir uns auch einiges und da wollen wir natürlich die Problemlösung haben. Da kommen auch unsere Zweifel, die Sehnsucht nach einer Lösung. Ja? Also das hat schon sehr viel auch mit dem Kopf zu tun. Das ist vielleicht auch das, was jetzt, Friedrich, du vielleicht auch noch gebraucht hast für deine als Antwort. Und dann gibt es die blauen Aspekte, das sind die Lösungsphase. Ja? Da geht es immer um Harmonisierung, Entspannung. Es geht aber auch um die Basis, weil wenn wir harmonisch, also entspannt sind und harmonisch, dann finden wir auch die Lösung. Ja? Und da können wir auch wieder in Ruhe kommen und in unsere Gelassenheit. Ja? Klarerweise haben wir meistens ein Mischverhältnis. Es überwiegt aber meistens eine Farbe in einem Horoskop. Ja? Man sieht sofort raus, aha, da ist ein Fokus auf eine bestimmte Farbe. So, wie der sehr rote Strich da jetzt da reinkommt, ist mir ein Rätsel. Aber er wird uns nicht stören. Die Orden-Tabelle ist auch noch wichtig. Ich habe sie da reingegeben, der Vollständigkeit halber. Das ist die Huber-Orbis-Tabelle. Ich persönlich bin nicht glücklich damit. Ich gebe es nur der Vollständigkeit halber rein. Aber ich weiß, dass trotzdem viele Kollegen und Kolleginnen damit arbeiten. Ja, ich glaube, in Deutschland ist es weiter verbreitet als in Österreich, dass man unterschiedliche Orben nimmt und wirklich so große Orben für unterschiedliche Planeten und Aspekte. Das heißt, ich habe zum Beispiel da bei den persönlichen Planeten, ja, der Jupiter steht da, bei den persönlichen Planeten habe ich weitere Orben, aber es hängt natürlich auch vom Aspekt selber ab. Also das ist so gemeint, zum Beispiel die Opposition, wenn wir darauf gehen, habe ich bei diesen drei Planeten, habe ich einen Orbis von 5 Grad, dann gehe ich rauf, bei den beiden habe ich einen Orbis von 6 Grad, bei den dreien habe ich einen Orbis von 7 Grad und oben bei Sonne, Mond habe ich einen Orbis von 9 Grad. Das heißt, wenn zum Beispiel die Sonne mit irgendeinem anderen Planeten eine Opposition hat, wird hier nach der Huber-Schule ein größerer Orbis genommen. Wie gesagt, das ist alles erlaubt, ja. Ich halte es ein bisschen anders, aber das ist jedem, wie er möchte, erlaubt, ja. Wichtig ist bei den Aspektbildern und bei den Aspektfiguren, geht es in erster Linie nicht unbedingt, welcher Aspekt es ist, ja, sondern es geht, dass die Planeten überhaupt eine Verbindung haben. Ja. Im Detail wird es schon interessant, welcher Aspekt es ist, aber in erster Linie, wenn man die Aspektfigur anschaut, gibt es immer eine Richtung, wo sie hingeht und so weiter. Das heißt, in erster Linie gilt es immer, diese Aspektfigur anzuschauen oder das Aspektbild anzuschauen. Und dann geht es darum, ins Detail zu gehen. Also in erster Linie einmal vom Gesamten, vom Oberflächlichen, vom Gesamtbild weggehend ins Detail. Ja? So. Jetzt geht es weiter. Ein paar wichtige Begriffe, die wir eh alle kennen, aber trotzdem möchte ich es wiederholt haben, dass wir dann auf gleichem Stand sind von dem, wovon wir sprechen. Zeichengrenzen. Da gibt es in Ptolemäus und die indische Astrologie sagen, es gibt keine Aspekte außer Zeichen. Zur Wiederholung noch einmal, wenn zum Beispiel eine Konjunktion zwischen Ende Wassermann und Anfang Fisch ist, also zwei Planeten stehen, einer steht Ende Wassermann, der andere Anfang Fische, dann wäre das eine Konjunktion außer Zeichen, wenn der Orbis passt. Ptolemäus sagt und die indische Astrologie sagt, es gibt keine Aspekte außer Zeichen. Kepler selber betrachtet das alles rein mathematisch. Daher sagt er, es gibt schon Aspekte außer Zeichen und er führt auch die Nebenaspekte ein und im Grunde ist er der Vorreiter dieser Aspektfiguren. Ja, also der hat sich damit schon beschäftigt, weil er eben diese ganzen Aspektthemen sehr genau betrachtet hat. Es gibt dann die applikativen und separativen Aspekte. Das sind ergänzende Informationen, wissen wir auch alle. Applikative Aspekte werden stärker, separative schwächer. Applikative sind nach innen gerichtet, separative nach außen. Ja? Unaspektierte Planeten wissen wir auch. Das wird später dann wichtig beim Aspektbild. Das ist, wenn ein Planet keinen Aspekt hat zu einem anderen, also zu AC und MC ist ungenügend, wobei man kann sagen, wenigstens zu einem Punkt, AC, MC oder irgendeinem anderen sensitiven Punkt, würde zu ungenügend sein, aber wenigstens, wenn er schon alleine steht oder wenn er noch Nebenaspekte hat. Ja, das wird dann später wichtig, weil das Aspektbild zeigt dann schon, wenn ein Planet außerhalb steht, dass der mit besonders betrachtet werden soll, weil er irgendwie Aufmerksamkeit braucht. Ja, wir holen ihn dann irgendwie rein auch in das Gesamtbild, weil er irgendeine Bedeutung immer hat, wenn er alleine steht, wenn er unaspektiert ist. Ja. Ich habe eh schon öfters jetzt erwähnt, Aspektbild ist nicht Aspektfigur. Aspektbild hat jedes Horoskop, hat ein Aspektbild, aber eine Aspektfigur muss nicht zwingend vorhanden sein. Ja? Das Aspektbild zeigt eben diesen Grundcharakter eines Menschen, die Lebensmotivation, die individuellen Grundbedürfnisse und die Hubers haben ihm gesagt, es ist der persönliche Fingerabdruck und der individuelle Code der DNA. Und da möchte ich jetzt noch einmal an das erinnern, wo mein Zeichenprofessor eben diese Augen so zusammengekniffen hat, und wirklich dieses Bild, dieses Gesamtbild, diesen Gesamteindruck und dieses Gespür eigentlich auch entwickelt hat für ein Bild. Und das ist das, was ich auch meinen Leuten sage, lasst es einmal auf euch wirken, ein Horoskop. Ja? Das ist wirklich ganz spannend, wenn man dann länger hinschaut, was sich dann eigentlich zeigt. Ja? Ziel eines Aspektbilds nach den beiden Hubern ist eben das ganzheitlich gedeutete Horoskopbildung nicht nur nach unseren eigenen Vorgehensweisen und eben der Grundcharakter eines Menschen soll auf einen Blick deutlich werden. So, habe ich auch schon gesagt, Aspektbild ist keine Aspektfigur, braucht man nicht wiederholen. Ja, und jetzt wird es spannend. Jetzt steigen wir richtig ein in das Aspektbild und zwar geht es da jetzt um grafische Strukturen. Man hat immer so einen Touch, wenn man ein Horoskop anschaut. Da gibt es Aspektbilder, und zwar diese drei unterschiedlichen. Es gibt ein lineares Aspektbild, Ja, da sind viele Strichfiguren. Da haben wir das Gefühl, es sind so, da wird irgendwie auf eine Spitze zugegangen. Ja, da sind so viele Striche. Ja, dann gibt es dieses viereckige oder vieleckige Aspektbild. Da haben wir viele Quadrate zum Beispiel oder Rechtecke oder so irgendwie so Figuren drinnen, wenn man sogar Figuren hat, die irgendwie so eckig sind. Ja, das ist eben das fixe Prinzip im Gegensatz zum Kardinalenprinzip beim Linearen. Und dann gibt es dieses dreieckige Aspektbild, das sind diese Dreiecksfiguren, das ist das veränderliche Prinzip. Da haben wir eben sehr viele Dreiecksgeschichten drinnen, also das ist jetzt auf das Aspektbild bezogen, im Sinne von großen Trigonen zum Beispiel oder Leistungsdreiecken oder so und so weiter. Ja? Ja, es ist immer ein Mischverhältnis, aber es ist immer, also nicht immer, sondern es ist meistens irgendetwas vorherrschend. Ja, man sieht das sofort auf den ersten Blick. Die Lagerung der Zielrichtung ist auch noch sehr interessant. Es gibt Horoskope eben, da haben wir so diese waagrechten Aspektbilder, da haben wir das Gefühl, das ist alles irgendwie so in der Balance, so links, rechts, ich, du. Ja, da geht es natürlich um diese waagrechten Sachen, um das Ich-Du, um die Ich-Du-Achse. Beim Senkrechten haben wir irgendwie oft dieses Gefühl, dass diese Linien gehen in dieses Senkrechte, nicht ganz, aber doch eher. Da geht es eben um dieses Individualistische und Selbstverwirklichungstechnische. Und dann haben wir noch das diagonale Aspektbild, da haben wir das Gefühl, das geht immer entweder in so eine Richtung, ja, oder in die andere. Da geht es um Struktur und Stabilität. Was ich komisch finde, weil wenn irgendwas schief ist, habe ich nicht so das Gefühl, es geht in die Stabilität, aber es ist, ja, es wird so bezeichnet. Es wird irgendetwas getragen, vielleicht wird so getragen, keine Ahnung, aber es macht schon was, wenn man hinschaut, es hat schon irgendwie was von Stabilität, wenn man solche Aspektbilder anschaut. Dann gibt es das kohärente Aspektbild, das ist sehr was Feines, wenn man alle Planeten irgendwie verbunden hat miteinander. Also die sind alle irgendwie verknüpft, nicht alle gemeinsam, aber der eine mit dem anderen und es formt sich irgendwie so, dass keiner alleine steht, im Gegensatz zu den einzelnen Planeten abseits. Also wenn wirklich einer abseits steht und ganz blöd ist, ist, wenn das der Aszendentenherrscher ist, weil dann muss man schauen, dass man den über den Dispositor irgendwie reinholt. Ja, ja, so schaut's aus. Ja, es gibt dann die Lagerung und Zielrichtung. Da gibt es noch, man sieht oft, in welche Richtung ist es gelagert. Ist es eher nach oben gerichtet, das Aspektbild, oder nach unten, links oder rechts, oder ist es in irgendwelche Quadranten reingerichtet? Dann wissen wir natürlich, dass diese Bereiche im Fokus liegen. Und da kriege ich dann immer die Fragen von den Anfängerschülern, was ist, wenn ich dann in dem einen oder anderen Quadranten nichts habe oder in der einen oder anderen Hälfte nichts. Natürlich wissen wir, da gibt es dann die Aszendentenherrscher, aber in Wahrheit ist es einfach so ein Gesamtbild, wo man schon merkt, okay, das ist ein Vierthäutler, ein Viertquadrantler oder ein Zweitquadrantler. Also da kriegen wir auch schon ein bisschen was raus von diesem Aspektbild. Ja, die Zielrichtung eines Aspektbildes ist im Grunde eh die Ergänzung zu der ganzen Geschichte. Ja? So, dann die Quantität, also Anzahl der Aspekte. Laut Huber-Schule gibt es so also einen Wert, ja, wenn man das überhaupt richtig in einen Wert geben kann. Ich bin nur immer sehr vorsichtig. Ich sage immer circa, ja, also das muss man jetzt nicht nachzählen. Ich sage immer, die Tendenz ist wichtig und das Gesamtbild. Aber man sagt, so eine normale Aspektanzahl ist 7 bis 12, 13 Aspekte. Alles, was 6 und drunter ist, ist ein Frühentwickler und 14 und mehr sind Spätzünder. Ich glaube, das ist eine sehr große Kategorie. Ich würde mir das selber nicht so trauen, so einkategorisieren, aber ich möchte es der Vollständigkeit halber einfach einmal gesagt haben. Ja? Ja. Und jetzt kommen wir kurz zu den Hubers, möchte ich mich kurz vorstellen. Also die ganzen Aspektbilder und Aspektfiguren gehen natürlich auf Kepler zurück, weil er sich wirklich als erster ganz gut mit diesen Aspekten beschäftigt hat, mit diesen Nebenaspekten, die er da eingeführt hat. Und die Hubers haben daraus nämlich eben diese Aspektfiguren gemacht, sie haben das Ganze weiterentwickelt und haben da fast eine eigene Lehre daraus gemacht. Ja? Die haben dann 46 unterschiedliche Aspektfiguren dargestellt. Und da möchte ich euch jetzt die Bücher zeigen, die zwei. Und zwar ich kann es dann auch am Schluss in den Chat reinschreiben. Das ist dieses Buch, das heißt Die spirituell-astrologische Psychologie von Karl Georg Breit. Also in diesem Buch habt ihr alle Figuren drinnen, auch mit den Namen und auch, was sie wirklich... Bitte?
Wir sehen es aber nicht.
Seht ihr es nicht? Okay. Naja, ich mache jetzt einmal weiß. Ihr seht dann, dass ich nicht wirklich da irgendwo drinnen bin. Die macht non. So. Das ist das Buch. Wie gesagt, ich schreibe es nachher in den Chat rein. Ja? Da ich sind alle... Komisch. So?
Nein.
Noch immer nicht. Okay, warte ein bisschen. Ich zeige euch so. Dann machen wir so. Jetzt?
Jetzt.
Passt. So, das ist das erste Buch. Da sind diese ganzen Figuren drinnen. Was ich total super finde, weil da kann man sich dann austoben, wie heißt die Figur, wie schaut die aus. Aber in Wahrheit möchte ich, wenn ihr heute daheim geht, unter Anführungszeichen, möchte ich, dass ihr dieses Buch nur als Zusatzinformation verwendet. Und dass ihr wisst, okay, das ist diese Linie, das ist diese Farbe, das ist dieser Aspekt, also diese Aspektlinie. Und dann könnt ihr die Figuren, auch wenn ihr keine Namen wisst, interpretieren und ein Gespür dafür kriegen. Ja? Trotzdem als Ergänzung finde ich das sehr super gut. Und dann habe ich noch eins, Deutung von Aspekten und Aspektfiguren von der Karin Hamaker-Zondag. Da sind keine Aspektfiguren so drinnen wie im anderen, aber es ist auch ein sehr gutes Buch zum Arbeiten oder zum Nachschlagen. Aber wie gesagt, keine Fotos, nur Text. Ja. Gut. So, dann tun wir wieder teilen. So, jetzt müssen wir schauen, wo wir waren. Wo waren wir hier? Da sind wir gewesen. So, jetzt machen wir wieder die schöne Hintergrundlandschaft. Das macht es doch ein bisschen netter. So. Ja, die Hubers haben eben in der Schweiz gewirkt und hatten eine Schule, sind beide schon verstorben und sind auch bekannt im deutschsprachigen Raum. Ja, zwiespältig bekannt. Manche finden sie sehr gut, manche eher nicht. Die Aspektfiguren sind halt vorwiegend von ihnen in dieser Art und Weise. Und ja, wenn man sich mit den Aspektfiguren beschäftigt, dann kommt man um die Hubers auch nicht herum. Ja. So. Ja, und jetzt gehen wir eigentlich schon mitten rein. Wir machen ja am Schluss auch ein Beispiel. Das wird dann nicht nur so theoretisch wie jetzt. Aber ein paar Vorbereitungen brauche ich. Und da gehen wir jetzt schon in die Farben rein. Da gibt es die roten Figuren. Da seht ihr schon, Leistungsdreieck, Leistungsviereck. Ja? Die meisten kennen das T-Quadrat. Da stehen zwei Planeten. Einer steht hier. Die haben eine Opposition. Und ihr wisst, da gibt es immer Spannung hin und her. In Wahrheit wird es da nie wirklich eine goldene Mitte geben, aber der Planet, der hier steht, am sogenannten Apex, A-P-E-X, der zieht da raus und sagt, okay, ich entspanne das Ganze, die Spannung entspanne ich ein bisschen, ja, weil ihr habt dann den Fokus auf diesen Planeten und die Lösung wäre eigentlich drüben, genau gegenüber, auf diesem Platz, ja. Wenn ein Planet steht, ist super, oder wenn wir in der Prognose, wie wir drüber gehen haben, im Transit oder Progression oder was auch immer, dann wäre hier die Lösung. Ja? Hier ist nur die Entspannung im Apex, ein T-Quadrat. Es gibt dann das große Kreuz, ja? Nicht immer mit dem Kreuz in der Mitte, manchmal ist es nur dieses große Quadrat. Das haben, wenn man da mehrere hat, ist das schaut man zuerst nach Servus, das ist ein spannungsreiches Leben, aber in Wahrheit ist, kriegt man da sehr viel weiter, wenn man ein Quadrat hat. Weil man arbeitet sehr gerne dran oder man ist angehalten zu arbeiten und man muss sich das wie ein Radl vorstellen. Irgendwann, wenn man arbeitet und arbeitet mit dem Quadrat, dann werden irgendwann die Ecken ein bisschen abgerundet und wenn wir Glück haben, dann ist es wie so ein holpriges Rad, das sich bewegt. Und dann kann schon etwas in Fluss kommen und in Schwung. Es ist aber immer irgendwie eine Arbeit damit verbunden. Ja, wenn wir so ein großes Quadrat haben, manche haben sogar zwei oder drei, das häuft sich dann. Man kann schon maximal was rausholen aus dem Ganzen, das ist aber zeitweise sehr anstrengend für die Leute. Ja? Dann gibt es die blauen Figuren, wir wissen das große Talentdreieck, das kennen auch alle. Und das kleine Talentdreieck, das ist harmonisch. Ja? Bei den bei den Trigonen, also bei den großen Trigonen, bei den großen Dreiecken, ist es immer, also überhaupt bei den Trigonen, aber in dem Fall ist etwas, da haben wir so ein Talent, das uns eigentlich gar nicht so wirklich bewusst ist und das immer sogar teilweise ganz faul, wenn wir sagen, ja, das ist selbstverständlich. Beim kleinen Talentdreieck ist es ähnlich, nicht so stark, weil da haben wir mit den Sextilen dann natürlich nicht so eine große Bewusstheit oder so eine große Faulheit, wie man es halt benennen möchte. In Wahrheit ist es ein total super Potenzial und wenn man es erkennt, dann kann man sehr viel draus machen, weil da geht etwas mit großer Leichtigkeit. Überhaupt die blauen Figuren, wir wissen, ein Trigon ist ein Jupiter-Aspekt, ja, und ein Sextil ist ein Venus-Aspekt, ja. So, dann kommen jetzt die Mischgeschichten, das heißt, alle kennen den Glücksdrachen, da haben wir da die Opposition, die Spannung, dann haben wir hier die Venus, den Venus-Aspekt, das Sextil. Hier haben wir ein Trigon, also lauter Trigone. Das heißt, hier haben wir die Jupiter-Geschichten. Im Grunde genommen geht es darum, dass wir hier die Spannung haben, die hier getragen wird und hier unten. Und letztendlich, wenn man oben, der Planet, der oben steht, ist immer der, der einen Drachen zum Fliegen bringt. Wenn man da jetzt den Chiron hat, ist es ein bisschen unangenehm. Wenn man da Jupiter oder Venus stehen hat, ist es natürlich super. Auch nicht immer, aber es ist besser. Es kommt immer darauf an, was da oben ist. Und so muss man sich dann halt die Planeten, die hier beteiligt sind, anschauen, weil in Wahrheit geht es einmal um die Opposition. Ja, und die tragen das Ganze und lösen das Ganze. Ja. Man sagt, man ist ein Glückskind, wenn man einen Glücksdrachen hat. Man muss halt den Drachen zum Fliegen bringen. Das ist die große Herausforderung. Und es kommt eben darauf an, was da oben und da unten für ein Planet steht. Ja. So, dann haben wir die Wiege. Man sagt auch die Wiege der Kindheit. Und immer, wo so eine Opposition steht, beziehungsweise auch ein Quadrat, aber in dem Fall die Opposition, da tut man das, was da auf der anderen Seite drüben ist, eher abschotten und sagen, na, da schaue ich nicht hin, entweder weil es angstbesetzt ist oder weil aus irgendeinem anderen Grund, weil man blockiert ist, ich bleibe lieber da unten, weil da trägt eben dieser Venus, also dieses Sextil, dieser Venus-Aspekt, hier auch, ja, mit diesen Trigonen hier, Jupiter-Aspekten, da fühlt man sich recht wohl. Da kann es auch passieren, dass man mit den Eigenschaften, die da unten mit dem Planeten verbunden sind, dass man da lieber noch so in der Wiege der Kindheit bleibt und sich eher weniger weiterentwickelt oder später weiterentwickelt, weil es geht darum, dass man sich um das da oben kümmert. Also erstens, wenn Planeten sind, natürlich um die Planeten, die da oben sind. Ja. Vielleicht haben wir ja eine Verbindung noch nach unten, das kann auch sein, über einen anderen Aspekt. Und es geht aber darum, dass wir auch uns die Quadranten anschauen, weil natürlich ist diese Wiege hier schön aufgezeichnet, aber die kann natürlich auch so schief drinnen sein, wie jeder andere Aspekt oder jede andere Aspektfigur. Ja? So, dann haben wir die Rot-Grünen. Da wissen wir, das ist eine Opposition, da geht es um diese Spannung. Hier haben wir, das ist ein Halbsextil, das ist ein Merkur-Aspekt. Und hier haben wir das Quinkux, das ist ein Saturn-Aspekt. Da geht, das nennt sich schon Reizdreieck und hier Reizviereck. Da ist man hier im Reiz drinnen. Ja. Der Fokus geht hier auf die Spitze, weil wenn wir so Aspektfiguren haben, wo es eine Spitze gibt, ja, haben wir eine Zielgerichtetheit hier in diesem Quadranten oder auf diesem Planeten. Und da gibt es diesen Reiz, diese Spannung. Und da geht es sehr viel über das Denken und über die Leistung. Ihr könnt sich vorstellen, da ist man permanent einem Reiz ausgesetzt. Ja. Die Aufgabe ist es eben über das Denken und über das Fokussieren und Dranbleiben, hier wirklich an die Spitze zu kommen und zu sagen, okay, ich kann die Spannung dann auflösen, wenn ich mich wirklich fokussiere und konzentriere und schaue und die Klarheit bekomme, worum geht es denn da wirklich? Das ist so ein Hinweis, schau bitte daher. Aber natürlich ist das alles immer in Spannung und in einem gewissen Reiz, wenn man so eine grüne Figur hat. Ja? Also so eine grün-rote Figur hat. Hier ist es ein bisschen anders, hier haben wir gleich zwei Oppositionen und man spürt schon, nicht nur weil das dicker ist, also wenn es dicker ist, ist es normalerweise ist es nicht so exakt, also dann haben wir einen größeren Orbis. Das ist aber jetzt eine grafisch dargestellte Geschichte, die man halt, also die jetzt aus der Grafik passiert, aber wenn man eben die Orben, einen größeren Orbis hat, sind die Linien dicker und da sieht man dann auch, wie exakt es ist und wenn es exakter ist, ist es natürlich stärker. Und da ist eben die Spannung im Inneren drinnen und im Außen versucht man diese Spannung halt irgendwie einzudämmen, aber es ist trotzdem wieder dieser Reiz da, viel Denken hier mit dem Merkur Halbsextil, Merkur-Aspekt Halbsextil und dann dieses Quinkums auf beiden Seiten. Es ist so wie ein, wie ein Reiz immer von innerer Spannung und äußerer Unruhe. Ja? Ziel ist es natürlich wieder, den Fokus zu legen. Ja? Wo kann ich mir bewusst werden? Wo kann ich mir was überlegen? Ja? Und wo kann ich hier, upsala, das ist falsch, und wo kann ich hier in die Klarheit kommen und in den Fokus legen, dass ich da die innere Spannung ein bisschen auflösen kann. Also ganz wird man das eh nie schaffen. Ja? Dann gibt es die blaugrünen Figuren. Die klassische, schönste und spirituellste Figur ist, die kennen alle, die Jodfigur. Ja? Da geht es wieder an die Spitze. Man sagt auch, das ist der Fingerzeig Gottes. Wenn es nicht auf der spirituellen Ebene gelebt werden kann, weil man eben noch jünger ist oder noch nicht so reflektiert, das kommt auf die Person selber an, wie sehr sie sich mit Reflexion und mit Innenschau beschäftigt, dann haben wir hier oft eine Projektion. Dann projizieren wir den Planeten, der hier an der Spitze steht, projizieren wir oft auf die Außenwelt oder auf irgendetwas. Ja? Prinzipiell ist aber die Jodfigur schon eine sehr gute Lernaufgabe, die wir im Laufe unseres Lebens begreifen. Hier ist mit dem Sextil, ja, das ist ein Venus-Aspekt. Ich wiederhole es nämlich immer, dass wir da ein bisschen ein Gespür kriegen. Der Venus-Aspekt ist praktisch diese Stabilisierung durch die innere Harmonie, die wir bekommen. Und da haben wir den Saturn, das ist praktisch eine Venus-Saturn-Thematik. Durch den Saturn können wir hier, also durch das Quinkungs-Saturn-Aspekt, können wir hier auch wieder eine Klarheit bekommen, einen Fokus legen auf genau das. Und wenn wir sagen, es ist der Fingerzeig Gottes, dann heißt es, der liebe Gott, ja, zeigt dorthin und sagt, darum geht es im Leben. Ja, da liegt das Entwicklungspotenzial. Das ist die Zukunft auf diesem Planeten, den wir da haben. Ja? Dann gibt es den Schmetterling. Schmetterling haben wir außen Trigone, also Jupiter-Aspekte, und innen Quinkungse. Haben wir Saturn-Aspekte. Der wirkt sehr flatterhaft, das heißt sehr bewegt und leicht. In Wahrheit geht es schon darum, dass wir über die Erfahrung, ja, die Leichtigkeit bekommen und über den Fokus und die Klarheit. Das heißt, es ist so ein Jupiter-Saturn-Thema, wo man sagt, darf es ein bisschen mehr sein oder auf der anderen Seite nicht zu viel. Das heißt, dieses Flatterhafte, das auch der Schmetterling hat, wenn wir den beobachten, das ist in die Leichtigkeit gekommen, wäre das Ziel. Ja? Das funktioniert aber nur, wenn wir uns konzentrieren, fokussieren, ja? Und wenn wir uns klar werden, wohin geht denn da oben die Reise, zu welchen beiden Planeten. Ja? So, dann gibt es die dreifarbigen Figuren. Da habe ich jetzt auch die bekanntesten rausgenommen. Da gibt es die sogenannte Tarnkappe. Da haben wir oben Halbsextile, Merkur, ja, Merkur-Aspekte. Dann haben wir hier Sextile, das sind die Venus-Aspekte. Und dann haben wir hier ein Quadrat, das ist ein Mars-Aspekt, wenn ihr euch vielleicht erinnern könnt. Ja? Da geht es, das, was ich mir da im Außen, also das ist eigentlich ein sehr in sich ruhender. Mit dem Quadrat unten grenze ich da unten das ab, also da verteidige ich das Ganze da unten. Ja? Das ist die innere Ausgeglichenheit, die ich kriege mit diesen Planeten, die da beteiligt sind. Und oben die Information, ich bin wachsam und immer nach außen gerichtet, was im Außen sich tut. Versucht dann in der inneren Harmonie zu bleiben und das zu verteidigen, was da drinnen ist. Das heißt, wenn ich da lerne, dass ich meine innere Stabilität habe, ja, durch Harmonie, durch Gelassenheit oder Entspannung, was auch immer, dann kann ich mit dem, habe ich mit der Tarnkappe ein sehr großes Potenzial. Ja? Aber Tarnkappe heißt auch, dass ich hier drinnen etwas nicht zeige. Wir wissen, wenn man eine Tarnkappe aufhat, dann zeigen wir etwas nicht. Und es kann sein, dass wir da etwas von uns im tiefsten Innersten nicht zeigen. Was aber eigentlich gezeigt werden möchte, ja, damit Entwicklung stattfindet. Dann haben wir das Teleskop oder das Mikroskop. Das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Und zwar haben wir hier wieder das Quinkungs und unten haben wir Merkur, also Halbsextil, Merkur-Aspekt. Hier haben wir ein Quadrat, Mars-Aspekt und hier haben wir wieder das Sextil, das Sextil mit einem Venus-Aspekt. Entschuldigung, das Trigon mit einem Jupiter-Aspekt. Und da geht es darum, wie ist das gelagert? Mutet das an wie ein Teleskop von klein auf groß oder wie ein Mikroskop von groß auf klein? Möchte ich mir etwas in meinem Leben, nämlich die Planeten, die da unten beteiligt sind, im Mikroskop anschauen, in der Genauheit, also im Einzelnen, im Detail, oder möchte ich mir etwas Großes, Ganzes anschauen? Man wird dann sehen, man hat ein Gespür dann, ist das ein Teleskop oder ein Mikroskop? Ich habe das eben im Beispiel gezeigt. Weil es wichtig ist, schaue ich auf etwas. Ja, ich grenze hier wieder was aus. Ich habe wieder meine innere Erfahrung oder mein inneres Gleichgewicht, also alles, was ich da im Inneren für mich als Stabilität gefunden habe. Ja, und schaue ich mir etwas aus dieser Stabilität heraus in der Größe an oder im Detail. Das ist immer wichtig. So, jetzt meine Frage. Wollt ihr Pause oder machen wir weiter? Beziehungsweise gibt es einmal Fragen bis daher? Jetzt noch da, ja. 100 Leute ruhig, das ist unglaublich. Ihr könnt euch ruhig jetzt dazuschalten und jetzt können wir kurz einmal reden, weil ich möchte dann wirklich ein praktisches Beispiel machen. Das wäre jetzt so eine prinzipielle Theorie gewesen.
Ja, weitermachen wäre eh super.
Ja, ich würde auch keine Pause machen, aber wenn jemand auf die Pipi-Box muss, können wir ruhig 5 Minuten. Oder habt ihr Fragen? Ich schaue mal meine Unterlagen jetzt an. Habt ihr Fragen?
Niemand, war es eh klar. Darf ich zur J-Figur was fragen?
Klar.
Wie sieht das aus, wenn ich ein Kazimi am Apex stehen habe?
Alles, was am Apex steht, also du redest jetzt von der J-Figur oder redest du vom T-Quadrat?
Na, von der J-Figur.
Ja. Wenn du etwas an der Spitze hast, ja, ist das immer wichtig. Das ist, das sagt, ohne dass wir jetzt kindisch werden, aber da sagt der liebe Gott, bitte schau dorthin, weil das dient deiner Entwicklung und da geht es in deine Zukunft hin, egal was es ist.
Ja? Okay.
Danke. Das heißt, setz dich damit auseinander, auch wenn es unangenehm wird, ja, weil wir wissen alle, gerade in unseren unangenehmen Sachen stecken die meisten Potenziale drinnen. Wenn wir über unsere Blockaden oder Ängste oder was drüber gehen oder das, was uns unglaublich schwerfällt, dann ist das unser größtes Potenzial.
Okay.
Ja?
Vielen Dank. Ja?
Bitte.
Ich habe eine Frage, und zwar gibt es eine Aufzeichnung oder bekommen wir einen Link?
Ich glaube, es wird aufgezeichnet und die Links werden verschickt für die Mitglieder, was ich so am Anfang von der Susi gehört habe.
Ach so, okay.
Ja, ja.
Danke.
Also das ist bitte.
Ich hätte bitte auch noch eine Frage. Und zwar, kennen Sie das Drehquintil? Was aus Biquintil und Quintil besteht, ja. Also der Stern.
Ja, wird aber also bei den Hubern und beziehungsweise in diesen normalen Aspektfiguren bei den 46 so nicht verwendet. Ja, aber wichtig ist immer, und darum geht es jetzt, wie sind die Farben gestaltet? Weil wenn wir da eine Mischung haben, ja, weiß ich nicht, 1,5 Quadrat oder so, es ist im Grunde genommen, bei 1,5 Quadrat ist es ja auch rot. Es ist halt verstärkt, oder wenn wir 1,5 Quadrat haben, ist es nicht so stark. Die Mischung macht es immer aus und die Bedeutung von dieser Mischung, von den Farben. Ja, das ist die Essenz von dem Ganzen. Dass wir lernen, ist es stärker oder schwächer, aber vor allem, was ist es für eine Farbe und welchen Planeten ist dieser Aspekt, also diese Aspektlinie zugeordnet. Und dann kann man im Grunde alles deuten. Ja?
Mhm, gut.
Ja?
Ja.
Bitte, warte ein bisschen, bitte um nochmalige Erklärung der Zielrichtung des Aspektbildes A, C, V, D, C, I, C oder Zielrichtung. Gehen wir noch einmal zurück. Zielrichtung. Mal schauen, dass ich das zurückgehen kann. Zielrichtung. Wer war das mit der Zielrichtung? Bitte laut drehen und die Frage genau formulieren, dass ich euch erklären kann. Wer war das mit der Zielrichtung, die es gerade in den Chat geschrieben hat? Die Dame?
Ja, ich habe das hineingeschrieben. Also genau, genauso wie ich es formuliert habe im Chat. Das habe ich nicht.
Da, die Zielrichtung eines Aspektbildes.
Erkannt. Scheinbarer
Zielbereich des Aspektbildes. Ja? Es gibt, wie wir zuerst gesagt haben, es gibt diese waagrechte Geschichte, wo man ACDC, also wenn man das Gefühl hat, es ist waagrecht das Aspektbild, dann haben wir diese Begegnungsthematik, ihr wisst ja ACDC. Ja? Bei ICMC haben wir diese senkrechte Geschichte, ja? Wo man das Gefühl hat, es ist eine senkrechte Ebene, eine senkrechte Richtung. Ja? Und spitzer Winkel bei Dreieck oder Viereck. Ja? Dann haben wir, also wenn wir zum Beispiel diagonal haben, je nachdem. Also man muss immer schauen, wohin geht dann die Richtung. Ja? Beziehungsweise bei Dreieck und Viereck sehen wir, also da gibt es nicht wirklich eine Richtung. Ja? Da gibt es die Häuser, die betroffen sind. Ja? Dann großes Trigon, Quadrat oder Leistungsdreiecke haben keine Zielrichtung. Betroffene Quadranten und Häuserdeutung ist wichtig, eben das, was ich jetzt gesagt habe. Werden wir dann sehen bei dem Beispiel, ich werde euch dann genau da durchführen, durch das, was wir jetzt gemacht haben. Ich werde euch dann die Fragen stellen und wir erarbeiten uns das gemeinsam. Ist es waagrecht, ist es senkrecht, ist es diagonal oder wie ist es gelagert? So war das gemeint. Habe ich die Frage beantworten können?
Hallo. Dankeschön, ja.
Ja, so, gibt es noch Fragen? Habt ihr noch Fragen? Nichts?
Nicht wirklich, ne?
Nicht wirklich, gut. gut. Machen wir Pause oder machen wir weiter?
Von mir aus weiter.
Bitte weiter.
Ja, gerne weitermachen, Martina. Ja.
Gut, so. Ihr wisst, ihr kennt mich alle, die meine Vorträge kennen, wissen, ich nehme meine Persönlichkeit, weil beim Vortrag ist es besser als in einem Kurs. Im Kurs kann man immer die persönlichen Horoskope nehmen. Beim Vortrag sind die Persönlichkeiten, die allgegenwärtigen, interessant. Da können wir natürlich nicht so in die Tiefe gehen, weil wir die Person nicht befragen können. Und dennoch machen wir es so. Ja? Das ist der Phil Collins. Ich habe ihn deswegen genommen, weil er eigentlich recht viele Aspektbilder hat, abgesehen, dass ich ihn sehr gern höre und sehr gern mag. Aber man kann sehr viel auch arbeiten mit dem Horoskop. Und bevor wir überhaupt irgendwas machen an Aspektbildern, schauen wir uns eben einmal an. Was hat er für eine Radix? Das ist auch wichtig. Aber bevor wir Aspektfiguren anschauen, das wollte ich sagen, schauen wir uns das Aspektbild an. Und da kommen wir jetzt an die zusammengekniffenen Augen. Ich meine, es müsst ihr nicht, aber ihr könnt einmal schauen, was macht dieses Aspektbild mit euch? Was seht ihr? Welche Farben sind vorherrschend und welche Linien sind vorherrschend? Also wenn es jetzt nicht zu heftig wird, können wir eigentlich so miteinander reden. Wir probieren es einmal, oder?
Also ich würde sagen, das ist eher senkrecht gelagert, also ICMC. Mhm. Weil du hast zuerst gesagt, die dickeren Aspektbilder sind ungenau, aber die sind genauer in dem Fall, wenn es dicker sind, oder?
Zum Beispiel. Bei mir ist es so eingestellt, dass sie genauer sind. Das ist meine Einstellung. Das ist beim anderen nicht so gewesen, also bei der Grafik. Bei mir sind sie dicker, ja, und die dünneren sind, ist der Orbis nicht so groß, genau. Ja, also du siehst, Friedrich, ich kenne dich an der Stimme, du siehst das eher senkrecht, das Bild.
Ja, ich meine, das ist zwar das Trigon eher diagonal natürlich, aber es strebt trotzdem nach oben mit den dominanten Aspektbildern, die was genau sind. Mhm,
mh. Welche Farben haben wir vorwiegend?
Rot und Blau halt.
Und sieht man die Grünen nicht?
Schon, sind viel. Ich hätte auch gesagt, grün ist vorwiegend, grün, ja, sehr stark. Ja. Grün und blau eigentlich.
Ja, würde ich auch sagen, ja.
Ja. Weil die sind schwächer, deshalb, ja. Genau. Ist schlecht.
Ja.
Ja. Das sehe ich gar nicht.
Seht ihr die gar nicht, die Grünen?
Ja, fast nicht.
Oh ja, schon, aber sie sind halt heller. Ja. Also, genau. Aber sie sind sehr dominant.
Ja, sehr, sehr. Was schließen wir daraus, wenn wir überlegen? Also ich weiß, ihr habt es
jetzt... Ein Suchender.
Beifallender.
Grün haben wir, die Halbsextile sind, ich wiederhole es euch, weil ihr habt es nicht für euch liegen, ich schon. Die Halbsextile sind die Merkur-Geschichten und die Quinkungse sind die Saturn-Geschichten.
Hm? Ein Suchender, Fragender, Zweifelnder.
Richtig. Würde ich auch so sehen.
Sehr, ja. Sehr viel im Kopf, aber nur mit den Grünen. Ne?
Ja, genau. Und was ist mit
der Großen? Hat eine Jodfigur auch?
Mehrere, ja, die drösel ja, ich dann auf. Ich drösel es euch dann auf, da habe ich dann nur die Figuren rausgenommen. Mhm. Ja, genau. Was ist mit dem Trigon, mit dem Großen? Was sagt sie dazu?
Ja. Mhm.
Die Häuser 2. Ihr wisst, die letzte
Sechs. Wasserhäuser. Mhm.
Große Glückstrigon.
Ist ein Wassertrigon, genau, Evelyn.
Mhm.
Wassertrigon, genau. Und dann habe ich die Häuser, haben wir die Häuser 2 und dann letztes Sechstel haben wir das sechste Haus und 10. Was sind 2, 6, 10?
Ja, die ja. Eigentlich die Erden, also die das Arbeiten und die
Berufshäuser.
Alltag, genau, Beruf.
Genau. Das 2 ist immer wie ja, meine Talente, wie Werte verdiene ich immer mein Geld, genau die Werte. Das sechste Haus ist, womit verdiene ich mir mein Geld? Ja. Sagen wir, wie ist mein, das ist, Entschuldigung, womit verdiene ich mir mein Geld? Das 2, 6 ist, wie ist der Alltag, die Arbeit, das tägliche Leben? Und das 10. Haus ist meine Berufung, ja, genau. Also es spielt sich in dem Rahmen ab. Also das dürfte offenbar mit einem Trigon ein leichteres Thema sein, ja. Ja, was sehen wir dann noch mit diesem großen Quadrat, mit diesem dicken Quadrat? Weil das haben wir relativ exakt mit 947 Grad und 805. Das heißt, wir haben das ja.
Denken und dann. Fühlen nicht im Einklang.
Zum Beispiel, ja. Ja. Ja.
Und warte mal.
Vor allem mit Sonne und Mond, ne? Also auch die zwei männlich-weibliche Seite.
Genau, ja. Auch die Muttergeschichten und Vatergeschichten sind drin. Ja, also das ist der Ursprung, aber so weit können wir nicht reingehen, wenn wir nicht abfragen können. Aber auf jeden Fall sind dieses männliche Denken und das weibliche Fühlen, also jetzt ohne, dass wir Klischees bedienen, aber astrologisch wissen wir, wofür die stehen, ist es natürlich eine Spannungsgeschichte drinnen. Ja, ich würde jetzt einmal ganz auf die Schnelle, was wir heute gemeinsam zusammenbringen, das Radix einmal kurz durchgehen, damit wir wissen, wovon wir reden, wenn wir die Aspektfiguren nehmen. Ja? Was sagt denn zum Aszendent Zwilling?
Was muss man dazu sagen?
Lernaufgabe, was wäre die Lernaufgabe, was wäre das Thema für ihn? Oder was ist es?
Das ist die Kommunikation, ne? Dieser Austausch mit der Gesellschaft. Ja.
Ja.
Als innere Seelenaufgabe. Das ist die innere Aufgabe.
Genau. Da müssen wir uns den Merkur natürlich anschauen.
Der steht in 8, der will ja forschen, in die Tiefe gehen.
Ja.
Das ist schon ein Tiefgang. Ja.
Ja.
Mit dem Thema Stirb und Werde, dieser starke Wandlungsprozess.
Ja, genau.
Im Steinbock, also dass er da wirklich sich so wandelt, dass da was Diamantenes
entwickelt. Ja. Es ist ein Zwillingsmerkur, also ist ein Morgenstern, ein Zwillingsmerkur. Da geht es schon auch sehr viel über das Denken.
Mhm.
Und da haben wir ja auch die vielen grünen Aspektlinien, die wir gesehen haben, wo wir gesagt haben, er ist ein Suchender, natürlich ein Wahrheitssuchender, ein Suchender nach sich selbst, auf jeden Fall. Und wer ihn kennt in jüngeren Jahren, also ich bin ja in den 80er Jahren, war ich in meiner Pubertät, da war ich ja ganz groß da. Und da war er schon dieses... dieses denkende, starre, also da war diese Weichheit, hat er ja dann nicht gehabt, im Gegensatz zu dem Video, das ich euch dann am Schluss zeige, werdet ihr sehen, wie er eigentlich seinen Fortschritt gemacht hat in seinem Leben. Also ich finde, man sieht es dann auch an seinen Bewegungen und auch an seiner Stimme. Natürlich ist er jetzt sehr alt geworden, aber man merkt auch seine Entwicklung, wenn man ihn wahrnimmt. Ja, und deswegen möchte ich auch dann diese Range in dieses, am Schluss dieses kleine Video dann, das ich zeige, führen, damit wir sehen, er hat im Grunde genommen schon einen sehr Auftrag, nach sich zu suchen. Ja? Was findet ihr noch? Was
sagt der Mondknoten in 10? Oder nein?
Gehen wir es nacheinander durch. Der Merkur ist der Aszendentenherrscher und dann gehen wir ja weiter, da haben wir ja die Verbindungen darauf. Wir sehen dann die Aspektfiguren. Also er hat da starke Verbindungen. Man sieht jetzt da nach unten. Ja.
Also der Merkur ist die Spitze von einem Talente-Dreieck.
Richtig. Mhm. Das ist da unten eine Jodfigur sogar.
Mhm.
Ja? Und du meinst das Blau da?
Ja.
Das. Ja. Das geht sie zwar nicht ganz aus. Schau, weil die Linie geht darüber, die geht nicht ganz. Das geht sie nicht ganz aus. Schau,
aber der Jupiter und der Mond machen doch ein Trigon, oder? Also in dem Sinne
geht sie. Die machen ein Trigon. Ja, aber es geht sich da mit dem darauf nicht aus. Also das geht sie da mit dem rauf, da oben nicht aus, ja. Was sagt du denn allgemein jetzt zu ihm? Also was glaubt ihr, ohne dass wir es da jetzt extrem zerlegen, was habt ihr für einen Eindruck von Phil mit seiner Lebensaufgabe, wo die Sonne steht im 10. Haus, seine Geschichten mit Mond, Sonne, sein 10. Haus, sein starkes, seinen M10 Wassermann. Was habt ihr da für einen Eindruck von ihm? Was wäre so seine Message ins Leben rein oder sein Entwicklungsweg?
Also dadurch, dass durch die Jodfigur das 8. Haus nun mal betont ist, ist das vermutlich schon auch ein gewisser Depressionsaspekt, dass er über das Leiden in die Tiefe geht, schätze, gegangen ist und das dann mit der Wassermannssonne im 10. Haus eben nach außen bringt als Künstler.
Mhm. Also, wer sich ein bisschen auskennt mit Phil Collins? Wer kennt seine Geschichte ein bisschen?
Also ich kenne sie nicht, aber er hat die Lilith Aszendenten. Das heißt, seine Aufgabe ist, sich um die Schattenseiten zu kümmern und die Schattenseiten aufzuarbeiten. Und mit Merkur im 12. Haus, im 8. Haus ist genau das, was er machen soll eigentlich.
Ja. Er hatte ein Alkoholproblem. Er war ja mehrfach verheiratet, ich glaube sogar dreimal. Es waren immer ziemliche Dramen. Er hat seine ganzen Beziehungsdramen eigentlich in die Musik reingelegt. Ja, hat irrsinnige Prozesse hinter sich gehabt, ja, Leidenswege, und lebt jetzt mit seiner letzten Frau zusammen in einem Haus. Also sie haben sich irgendwie wieder versöhnt, aber ich glaube jetzt nicht als Paar, sondern sie kümmern sich umeinander, sie leben im selben Haus und ein Sohn von ihm ist, glaube ich, sogar auf der Bühne gewesen damals. Also er hat hat sehr viele Exzesse gehabt und sehr viele Höhen und Tiefen, also diese wirklich Höhenflüge und dann wieder total in die Krise reingehend. Er hat wirklich sehr, sehr viele Höhen und Tiefen erlebt in seinem Leben. Ja. Was seht ihr in diesem Talente-Dreieck da mit dem Uranus, mit dem Mond und da oben mit dem Mars? Der Mars hängt da noch dran.
Ein sehr empfindsamer Mensch muss das sein, weil er dieser Wassertrigon ist, ein großes Wassertrigon und somit die Empfindsamkeit immens verstärkt ist.
Mhm. Vor allem der Mond im Skorpion, das ist schon ein Tiefgang, dass er da viel Altes mitbringt und mit Uranus gelingt es ihm, sich davon zu befreien. Und dieser See am Wassermann oben, das heißt ja auch, ich befreie mich, ich bringe da was Innovatives in die Öffentlichkeit. Und
ja,
mit dieser großen Sensibilität, viele Planeten im Fische, ist er schon sehr sensibel und dieses Künstlerische schon sehr hervorgehoben. Und er muss auch von den Ahnen heraus in die Individuation, ins 10. Haus, aufsteigender Mondknoten. Also er muss diese Ahnengeschichte, diesen Wurzelboden lösen. Das muss er.
Ja. Wir haben dann auch noch den Pluto in 4, das ist ja auch dieselbe Qualität wie Mond in Skorpion.
Genau.
Was darf man denn mit dem Uranus, wenn der Uranus mit dem Mond verknüpft ist, was darf man denn mit dem Uranus da machen? Wie befreit man sich denn da von diesen Dingen?
Vom alten Denken, alten Leitbildern.
Ja.
Das durch ist Distanzierung vielleicht.
Von der emotionale Distanz. Ja.
Das
heißt. Was haben wir denn, wenn wir so eine starke Mondqualität haben mit Mond Pluto oder Mond in Skorpion, also Pluto in 4, Mond in Skorpion, und dann haben wir den Uranus dabei.
Starke Vorstellungskräfte und viel, vielleicht Wut auch.
Ja,
den Mars haben wir nicht befreien, auch. Ja.
Ja. Er war auch zeitweise durch den Alkoholismus sehr, sehr in dieser emotionalen Wut drinnen, ja, in diesen Wutausbrüchen. Da geht es auf jeden Fall darum, sich emotional von etwas zu distanzieren. Ja. Ich glaube schon, dass er eine starke Mutterthematik drinnen hatte, dass er die auf die Frauen projiziert hat. Ja. Mhm. Und letztendlich diese Männlichkeit auch nach außen tragen durfte, beziehungsweise auch weg aus dieser Bewertung gehen durfte mit seinem ganzen, mit seiner ganzen Persönlichkeit. Ja. Weil es darum geht, sich wirklich emotional zu distanzieren von allem, was ihn so extrem berührt hat. Weil er ist ja mit einem Mond in Skorpion total in die Tiefe gehen und da gibt es ja auch Dinge, die nimmt man sehr persönlich. Ja. Und wirklich rauszugehen aus diesem ganz persönlichen Denken, Sein, vorstellungsbezogen, raus in die Neutralität und in die Wertfreiheit.
Ja, also von alten Leitbildern sich zu lösen. Und das ist dann, glaube ich, nicht so einfach gewesen mit der hohen Sensibilität beim Fische oben. Also das kann man ja auch einmal lösen und sich da Klarheit schaffen und wirklich sein Denken entgiften. Genau. Mit Mond im Skorpion muss man ja sein Denken entgiften. Genau. Und das ist schon ein Prozess. Ja.
Naja, auch sein Fühlen. Also ich glaube, dass Gefühl, der gefühlsmäßig vielleicht auch nicht, dass er vielleicht auch gar nicht so selbstbestimmt war, sondern dass da ganz viel Fremdbestimmung und fixe Vorstellung dabei war. Ja.
Ja. Genau, und dass er das trennen muss und da muss einiges klar werden.
Zumindest hat er sich den Auftrag einmal vorgenommen. So, also das war so einmal ganz grob. Also natürlich gibt es da noch stundenlang zum Diskutieren und zum Reden. Aber ich wollte einmal so ein bisschen einen Touch, dass wir ein bisschen Begrifflichkeit für ihn kriegen. Und ich habe dann das nochmal rausgenommen, was wir jetzt eh schon besprochen haben. Das wäre ja eigentlich ein Wassertrigon und ein Talente-Dreieck, ein großes. Mhm. Ja? Das kennen wir alle. Das sind welche Linien? Trigone. Und das sind, können Sie sich noch erinnern?
Welche? Jupiter.
Jupiter. Genau. Das heißt, mit der Jupiter-Qualität da drinnen, ja, in den Häusern 2, 6, 10, ja. Was sagt ihr dazu?
Die Planeten sind alle relativ schwach gestellt. Also es ist eine Schwäche.
Es ist etwas, dessen er sich bewusst werden darf, dass es da Ressourcen gibt, aber dass es von Haus aus eben nicht wirklich ein Potenzial ist. Und das ist jetzt genau das. Ich habe ein super Talente-Dreieck und dann habe ich eigentlich nicht wirklich viel Kraft. Wir wissen, der Mars steht nicht gut in Fische und der Mond in Skorpion auch nicht wirklich. Ja. Das heißt, das einzige Potenzial, was er annähernd haben könnte, wäre dieser Uranus, der ja natürlich als Langsamläufer sowieso da einen Auftrag hat mit dem persönlichen Planeten. Ja? Und der Herr von Zenis.
Und der steht an der, fast an der Spitze Haus 2 der Uranus. Das ist auch sehr vorteilhaft.
Also, also ihr seht, wir haben da super Talente-Dreieck, aber in Wahrheit müssen wir immer genau schauen, welche Planeten sind beteiligt. Und dieses Rad kann, was ist die Ressource von dem? Also es gibt ja auch immer Ressource und eine Lösung, eine Lernaufgabe in so einer Aspektfigur. Was würde man ihm sagen, wenn er zu uns kommt? Das haben wir jetzt erst schon ein bisschen angesprochen mit Uranus, mit dem Rausgehen.
Also ich glaube, es geht schon um den Verstand, dass er das verstandesmäßig schafft, weil er hat ja den den Merkur in Opposition, nehme ich mal an. Ich weiß jetzt nicht mehr genau zum Uranus, aber ziemlich.
Ja, also einen weiten Aspekt. Aber es ist auf jeden Fall der Merkur der Auftrag in 8. Das ist der Aszendentenherrscher. Ja.
Und in 8? Also in 8 ist er ja auch dafür zuständig, dass er die Dinge, die er aus der Sippe mitgebracht hat, auflöst. Das heißt, er muss sich wirklich davon freimachen, was er ja wahrscheinlich auch geschafft hat.
Ja.
Bringt also, das Neue aktiv in die Öffentlichkeit, und zwar was Künstlerisches mit Mars und Fische.
Ja.
Weil das ist das Haus der Öffentlichkeit, da wird man gesehen, der Verantwortung und Führung.
Und da hat er auch wirklich die ganzen, er hat wirklich seine Beziehungsgeschichten und seine emotionalen Sachen, überlegt sich einmal die Musik, die er gemacht hat, die war teilweise schon sehr schwer, ja, also schwer im Sinne von, die ist reingegangen, ja, also ich mag ja seine Musik, aber teilweise waren ja da Lieder, da sind ja da Lieder dabei, die sind wirklich, wirklich sehr in die Tiefe gehen. Und ich glaube, das Potenzial mit der Musik hat er ganz gut ausgeschöpft. Ich meine, er hätte es irgendwie anders auch machen können, aber mit der Musik hat er es wahrscheinlich am besten erledigt. Mhm. Ja. Ich will euch aber nur sagen damit, dass nicht immer eine tolle Aspektfigur auch ein großes Potenzial darstellt, wenn man sich die Themen nicht anschaut. Ja.
Es kann ja,
Entschuldigung. Es kann die beste Aspektfigur einen auch in eine große Lernaufgabe bringen. Ja?
Könnte es nicht sein, dass dieses große Trigon eigentlich auch diese Schwäche, diese vermeintliche Schwäche, auch ein großes Potenzial dann eben darstellt, weil sonst hätte er den Stoff für seine Lieder nicht gehabt.
Ja? Ja, und letztendlich ist es ja auch, in die emotionale Tiefe zu gehen, das ist ja auch ein Potenzial, also eine Empathiefähigkeit zu entwickeln und sich auch, wenn man aus der Bewertung rausgeht, in die Empathie und in diese tiefen Gefühle, die er dann haben kann. Ja? Also da ist schon auch eine Transformationsmöglichkeit drinnen, aber dann eine größere Chance, wenn er dann wenn er sich distanziert emotional von diesen Bewerten. Ja?
Domadina, ja. Und Herrscher von 2, also vom Uranus ist im Mond.
Genau.
Geht ja, also dass er schon diese Voraussetzung mitbringt, sich emotional zu befreien.
Ja. Da braucht er halt ein paar Frauen, oder hat er gebraucht. Am Schluss hat er sich ja mit der einen zusammengetan. Also am Schluss erlebt er noch. Was ich ja auch als Fortschritt empfinde, weil wir machen das, dass er mit einer Ex-Frau sich wieder versöhnt und dann mit ihr wieder zusammenlebt.
Wegen dem Kind. Der Herrscher von 6, also Pluto geht nach 4 und dann geht die Sonne nach 10. Also das ist dann nicht schön, dass er das an die Öffentlichkeit bringt, diesen Befreiungsprozess oder Wandlungsprozess.
Genau. So, schauen wir das nächste an. Das ist ein Surfer. Wurscht, was der wieder heißt. Ganz egal. Mir ist es wichtig, dass ihr merkt, wo zieht der hin? Wo ist die Spitze?
10.
Ja. Ich helfe euch jetzt nach, weil ihr die Unterlagen nicht habt. Das oben ist ein Halbsextil, das ist ein Merkur-Aspekt. Und hier auch, ja. Das ist ein Quinkungs. Das ist dieser Saturn-Aspekt. Der sogenannte möchte gern, aber auch der Saturn, der sich da bemüht, ja, aber auch leistungstechnisch unterwegs ist. Das heißt, da haben wir von außen, hier haben wir dieses Quadrat, das ist ein Mars-Aspekt, da ist schon Unruhe drinnen mit dem Mars und mit dem Saturn. Also da ist eine Unruhe, eine Bewegung drinnen, ein permanentes Leistungsthema mit einer Mars-Qualität, ja. Was ist da die Lösung? Weil wir können nicht sagen, ja super, der hat diese Aspektfigur, der arme Kerl. Ja? Für mich gibt es auch immer wieder eine Lösung. Was haben wir gesagt, ist die Lösung, wenn ich eine Quinkungs habe? Was ist ein Saturn?
Ach, Klarheit suchen.
Genau, Klarheit, Fokussierung, Anstrengung, ja, also dranbleiben auch, ja. Dieser AC, ja, Zwilling, mit dem Quadrat zum Jupiter, was können wir uns da, und der steht natürlich im alten Herrscher vom Fisch, der steht dann insofern gut. Wie können wir uns das vorstellen? Wie glauben wir, weil wir wissen es ja nicht, wie glauben wir,
dass er anders leben? Dass er anders auftritt. Irgendwie. Weil das Erscheinungsbild AC zur Öffentlichkeit steht in Spannung mit dem Jupiter.
Ja, was könnte es noch sein?
Vielleicht übertreibt er auch bei seinen Auftritten in der Öffentlichkeit.
Bombastisch, ja.
Ja.
Mhm. Ich glaube auch, dass da sehr viel Leistungsdruck drinnen ist bei ihm, diesen Erfolg zu haben. Ja, weil im 10. Haus will man Erfolg haben, was aber durch seine Anstrengungen wohl auch gelingt. Ja? Also wenn er diese Disziplin hat und wenn man ein bisschen seine Geschichte kennt und nachliest, er war schon sehr genau, wie hat er seine Inszenierungen, aber auch wie macht er die Musik, was legt er rein. Also er war da schon sehr genau und konzentriert. Also da liegt sicher auch der Erfolg drinnen in dem, ja, also das ist auch das Potenzial, das er hat und das er auch gelebt hat. Ja, oder ich sage immer hart, er wird nicht mehr auf die Bühne gehen, weil so, wenn ihr das Video seht, wie gebrechlich der ist, wissen wir, dass der wahrscheinlich nicht mehr so schnell auf die Bühne geht. Und da haben wir das Halbsextil, die Merkur-Geschichten. Da haben wir immer diese Offenheit nach außen, dieses, was ist draußen los, immer auch dieses in Kontakt bleiben mit außen. Ja? Also das ist ein sehr wichtiger Punkt da oben.
Ich hätte noch eine Frage, wenn die Lilith nicht am Aszendenten wäre, würdest du da die Aspekte zum AC zeichnen, also gelten lassen?
Ja, schon.
Zu den Achsen.
Ja. Ja. Weil die
Huberschule macht das nicht. Also die,
ich weiß. Ja. Die machen nur zu den Planeten. Darum sage ich ja, ich habe nicht nur die Huberschule genommen, ich nehme das schon so auch. Mhm. Aber stimmt, die machen das nicht. Lilith ist ja ein sensitiver Punkt, ja. Ist immer die Frage, welche Lilith nehme ich, weil dann steht die nicht unbedingt am Aszendenten. Mhm. Wenn ich die mittlere, die wahre, was auch immer für eine, dann steht sie woanders, ja. Die Huberschule macht das eben nicht, ja. Die macht nur, wenn Planeten beteiligt sind, genau.
Ja.
Genau. Und was ist dann die innere Geschichte? Ja, das ist Trigon, das ist der Jupiter-Aspekt. Und das ist ein Sextil, das ist ein Venus-Aspekt. Was ist da die innere, das Innere, das ihn prägt? Weil um das geht es ja eigentlich. Was prägt ihn letztendlich?
Ja, das Ich, das ist die Sonne. Also.
Dass er selbst in der Öffentlichkeit stehen kann vielleicht.
Dass er strahlt. Also
die Aktion selber dann.
Er das strahlt.
Ja.
Ich glaube, das Anderssein ist ganz entscheidend. Ich meine, Genesis hat auch die Musikwelt aufgewirbelt. Genesis war was ganz anderes, was Neues. Genau. Das war, das war, und das glaube ich, ja, ich meine, Genesis ist ohne Phil Collins denkbar und umgekehrt. Und ich denke mal, dieses Revolutionäre, das war sein Auftrag auch zu transportieren, also Aszendent Zwilling, der Transporteur.
Er hat jetzt erst bei Genesis gespielt und dann hat er ja eigentlich Science gemacht. Er ist ja, glaube ich, dann durch ziemlichen Zufall da reingekommen in diese Genesis-Gruppe. Und das war ja ganz was Neues und ganz was anderes. Ja? Also da sehen wir, alles, was innen ist, ja, dieses Blaue, ja, das trägt ihn letztendlich. Mhm. Ja? Und der Surfer ist aber immer, man muss sich das vorstellen, das ist, der ist immer in Bewegung. Also zur Ruhe kommen ist was anderes. Ja? Und das ist eben das, zur Ruhe kommen, ja, ist der Auftrag im Sinne von wieder sich rausnehmen emotional. Er hat ganz viele so luftige Geschichten, die wichtig sind, also jetzt der MC und hier der AC, da geht es wirklich rauszugehen aus der Wertung. Ja. Natürlich auch an die Oberfläche. Ein bisschen auch dieses untouchable sein mit dem Wassermann, mit der Wassermannsonne und nicht erreichbar sein, ja. Und auch wirklich auf die Distanz zu gehen. Das ist das Potenzial, wo das ihn dann trägt, ja. Also diese Emotionalität hat er ja auch nie ausgestrahlt früher, in den 80er Jahren. Von dem Skorpionmond hat ja keiner irgendwie was gewusst, ja, oder gemerkt. Es gibt das Logos Lerndreieck, ja. Das nennt sich so. Mhm. Da ist wieder wichtig. Saturn-Aspekt zwischen Merkur und Pluto. Dann haben wir Quadrat zwischen Merkur und Jupiter. Und dann haben wir ein Sextil, Venus. Also das ist der Mars-Aspekt, das ist die Venus. Venus-Aspekt, das Sextil. Was sagt ihr dazu?
Dass er sich schon viel Gedanken macht mit Pluto und mit dem Merkur in
Tag. Da sind seine Depressionen drinnen.
Genau, über die Tiefe, über das Tiefgründige. Mhm. Und ja, und vielleicht dieses Quadrat zum Neptun, wenn das ja nicht, wenn das verzerrt gelebt wird, ist ja auch der Schein, die Lüge, Alkohol, also vieles. Und ansonsten ist es ja wirklich eine kreative Kraft, wenn das gut gelebt wird.
Ja. Ja. Die sich auskennen mit Döber einer und mit diesen systemischen Sachen, also Familienastrologie, wofür steht der Pluto und wofür steht der Jupiter, der Neptun?
Der Pluto für den Großvater?
Hm? Nein, nicht in dem Sinne, sondern eher von der Energie, ein bisschen so die Döber einer Richtung. Was ist die... ich sage es jetzt bewusst bewertend, die negative Seite von Pluto und Neptun und was ist das Potenzial? Die
Machtmissbrauch ist Pluto, Machtmissbrauch, zwanghafte, ich beherrsche dich, ja.
Die Übermacht.
Diese Ohnmacht.
Genau, die Fremdbestimmung.
Und bei Neptun ist es eben die Lüge. Und
oder die Unsicherheit, das mangelnde Urvertrauen zum Beispiel.
Ja.
Die Lösung ist dann, was ist die Lösung von Pluto? Was ist das, wo
die man... Die Selbstermächtigung. Genau. Die Kraft zu sich holen und,
genau.
und sich selbst.
Eigenmacht,
genau. die
Selbstbestimmtheit, genau.
Selbstbestimmtheit, ja.
ja. Und was ist der Neptun
im ja, Potenzial? Die, Gewalt, die Hingabe.
Ja.
In die Partnerschaft, das steht ja in der Waage. Das ist ja diese hingebungsvolle Liebe zu allem.
Ja.
Ich vertraue.
Und er ist auch das Urvertrauen wieder, also zurückzugeben, das Einverstandensein mit dem, was ist. Ja. So, jetzt müssen wir es zusammenlegen mit Merkur, bemüht sich mit einer Umwinkung in die Eigenmacht zu kommen, ja, in die Selbstbestimmtheit. Mhm. Ja.
Also dort aus dem Forschen. Viel Arbeit. Bitte? Ja, da hat er schon viel Arbeit.
Genau, genau. Und dann geht es auch mit dem Quadrat immer wieder in den eigenen Frieden kommen, in das Urvertrauen ja. kommen. Das heißt, es geht hier wirklich um eine Vertrauensgeschichte. Mhm. Vertrauen in den anderen, Vertrauen in das Größere. Das heißt, da ist wirklich die Vertrauensthematik drinnen und da glaube ich schon auch, ist dieses große Lerndreieck, wie es auch genannt wird, da ist auch, glaube ich, seine Alkoholgeschichte drinnen.
Ist da auch nicht seine Geschichte drin, dass er in den Beziehungen eben so viel zu lernen hat? Drum ja, eben genau. diese dreimal Heirat. Genau. Weil,
genau. Ja. Genau, unter anderem. Es geht aber trotzdem ums vierte und ums fünfte Haus. Es dürft einfach auch eine Geschichte mit der Geschichte aus seiner Kindheit zu tun haben, die wir jetzt so nicht genau wissen. Aber wenn wir sowas in der Beratung haben, dann können wir schon davon ausgehen, dass man da im familiären Bereich, also einiges aufarbeiten dürfen. Ja? Also, dass die Leute einiges zum Aufarbeiten haben. Die kommen dann sicher mit solchen Themen daher. Aber in Wahrheit geht es darum, die Bemühung mit einem Gewinkungs, ich möchte mich gerne bemühen, in meine Eigenmacht zu kommen. Ja? Und wenn ich auch dranbleibe und den Fokus lege, weil das ist ein Saturn-Aspekt des Gewinkungs, und da habe ich ein Quadrat, ja, ein Mars-Aspekt, kann ich das natürlich lösen. Das sind Arbeitsgeschichten. Da ist auch die Unruhe drinnen, aber das sind Arbeitsthemen. Da kann ich wirklich etwas vollbringen. Ich finde da, also meiner Meinung nach vom Optischen, ist hier die Spitze. Es gibt natürlich bei dem Dreieck keine wirkliche Spitze, aber ich sehe hier eine Spitze, weil es so verzogen ist. Das heißt, es ist schon auch ein Fokus hier zu legen, über dieses Nachdenken, über diese Transformation auch in seinen Gedanken. Ich glaube, dass das sehr viel auch, wie sagt man da, Denkhygiene oder wie nennt man das, wenn das Mindset verändert werden darf?
Psychohygiene.
Ja, genau. Dass da so viel sowas auch drinnen ist in dem Fall.
Und mit Steinbock hält er ja durch, nicht? Da ist
er. Dann bleibt er dran. Genau. Bleibt er
dran, ja.
Ja.
Oder er ist ein bisschen starr im Denken, das kann dann auch sein.
Das würde am Anfang gewesen sein, nehme ich an. Ja. Mhm. Aber merkt sie, worauf ich hinaus will. Ich möchte, dass ihr die Linien deutet und vollkommen egal, wie das heißt, dieses Ding. Ja? So, ein paar haben wir noch. Geht es noch? Bei mir geht es meistens länger. Also eine halbe Stunde habe ich noch. Darf ich eh noch, oder?
Ja.
So, ich muss die Susi fragen. ÖRV. So, was haben wir hier? Könnt ihr euch noch erinnern? Das habe ich vorgestellt in dieser kleinen Grafik.
Alles okay.
Also das Mikroskop oder Teleskop?
Richtig. Wie mutet euch das an?
Dass es sein Inneres nach außen bringt und fokussiert eigentlich.
Du meinst das da oben?
Nein, ich glaube, dass das untere Leere nach oben strebt. Also das, was er da nicht ausdrücken kann, strebt nach oben und manifestiert sich dann so zwischen Jupiter und Sonne im 10.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Hat jemand eine andere Idee? Weil wir sind ja da jetzt nicht dabei seit letztem Schluss. Ich muss in den Chat schauen, ob da irgendwelche Fragen sind. Genau. Das mit der Gesundheit, Anita, genau. Auf das will ich dann eh hinaus, Anita, dass der Phil Collins 70 ist und massiv gesundheitlich angeschlagen, Halswirbel, Füße, auf das will ich dann hinaus. Und so wird auch dann das Video sein am Schluss, das ich euch zeigen werde, das ihr merken werdet. Ja? Ja, hat jemand zu dem Mikroskop oder Teleskop noch eine Idee?
Es ist beides drinnen, nicht? sowohl Teleskop als auch Mikroskop. Natürlich ist seine Arbeit, die hat natürlich auch sein Inneres beeinflusst oder sein persönliches Leben, klarerweise.
Ja, man muss halt dann im Gesamten schauen, welche Planeten sind da noch, die habe ich ja ausgeblendet, aber im Grunde das Mikroskop, den Fokus auf die Karriere, ja, und das Weitwinkel da unten, ja, also ja. Das Teleskop daher, und wir wissen, da ist der Pluto, da ist der Neptun, da ist der Uranus. Das heißt, auch die Langsamläufer legt da ein Teleskop, Uranus in 2, Pluto in 4, ja, noch dazu Pluto in 4, das ist wahrscheinlich die Hauptgeschichte, und Neptun in 5. Ja, und das sind diese Langsamläufer, die, wenn man jetzt nach Döber einer sagt, diese Uranus und Neptun, das sind die Regulative, und der Pluto ist eine systemische Geschichte, noch dazu in 4. Mhm. Da können wir dann schon annehmen, er hat sich wirklich was überlegt, also in dem Leben. Ich rede einmal von der Seele, die sich was überlegt hat. Da geht es wirklich genau hinzuschauen auf diese Planeten, die da unten sind. Und der Fokus ist oben auf die Karriere. Und so war es ja dann auch. Ich meine, das war immer das Ziel von ihm, das Ich rauszubringen. Und er hat wirklich eben seine ganzen Geschichten in den Liedern verarbeitet. Das sind echt grandios geworden. So, was habe ich noch? Ich glaube, ich habe jetzt nur die Jodfiguren, wenn ich mich so erinnere. Ich muss kurz auf mein Ausgedrucktes schauen, aber ich tue einfach weiter. Ja, so. Da haben wir natürlich auch den Mondknoten, der rein praktisch, theoretisch, also rein Huberschule technisch nicht genommen werden darf. Ich habe ihn aber trotzdem dazu genommen, weil wir wieder mal den Fokus auf den Pluto sehen. Das ist wirklich ein wichtiger Fokus, und auch dieses mit der Mondknotenachse hat es ja immer auch was mit dem Schicksal zu tun. Ja. Ich finde es gut, wenn man die sensitiven Punkte oder überhaupt die Punkte dazu nimmt, weil wir sind ein bisschen moderner jetzt geworden in der Astrologie und sind nicht in den alten Schuhen stecken geblieben. Und ich glaube, wir dürfen da schon ein bisschen neue Parameter dazu nehmen, dass das Bild einfach gesamter wird. Ja. So, da haben wir wieder die Geschichte mit der Lilith oder Aszendent. Dann haben wir wieder den Fingerzeig Gottes, haben wir da oben wieder auf dem Merkur. Das heißt, um den Merkur kommen wir nicht drum herum. Das ist der Aszendentenherrscher. Ja? Und dann haben wir noch, das war es schon. Ja, haben wir nicht drei Jodfiguren? Oder habe ich? Nein, zwei waren es. Ja. Ja, was sagt es dazu? Jetzt schauen wir es uns nur einmal an, ohne den Ausblenden.
Es war noch eine Jodfigur mit dem Mondknoten als Apex und Pluto und Neptun.
Eben, irgendeine war noch, gell?
Ja.
Komischerweise ist die nicht da, aber wir schauen es uns jetzt im Radix an.
Ja, und das macht beides ein Quinkungs zum Mondknoten.
Genau, das wollte ich. Ich weiß nicht, wo die hinkommen ist, aber genau das ist es. Ich wollte es euch jetzt zeigen, im Radix Pluto, Neptun und dann rauf auf den Mondknoten. Genau. Ja, also da steht wieder in 10, in 11 rüber, aber in Fische und Jungfrau. Ja, was sagst du dem Mondknoten?
Ja, dass der eine riesige Ahnengeschichte mitbringt. Erstens einmal südlicher Mondknoten in 4, Pluto in 4 und dann in die Individuation hinaufgehen.
Ja.
Zu wachsen hinauf ins Haus 10.
Und da habt ihr wirklich, es geht ums Vertrauen. Ums Vertrauen Pluto in den anderen, aber in dem Fall auch um sich, in sich selber, wenn wir ja im vierten Haus sind. Mhm. Vertrau dir selber, dann vertraust du auch den anderen. Sei mit dir selber einverstanden. Ja, Neptun, weil da nimmt man ja sein Ich zurück, wenn man Neptun in 5 ist, das ist ja so eine Neptun-Geschichte, da nimmt man ja sein Ich zurück, seine Persönlichkeit. Ja, und da geht es ja wirklich auch einverstanden sein mit sich selber und Vertrauen in sich selber haben und somit auch in das Größere und in die anderen. Ja, also da liegt sicher seine größte Problematik drinnen.
Also ich bin schon der Meinung, dass der Neptun in 5, ja, in der Waage, sehr viel mit seiner eigenen Selbstliebe zu tun hat.
Genau, mit der Beziehung zu sich selbst.
Ja, ich glaube schon, aber ich glaube in erster Linie in sich selber. Ja.
Genau.
Und
genau.
Der Pluto sozusagen, das ist in seine Schattenzeiten, so muss er hinschauen, damit er dann zu dieser Selbstliebe kommt.
Genau, und vor allem, wenn ich sage, wenn es in der Waage steht, ja, dann geht es Beziehung, ja, keine Frage. Aber es geht, wenn es im fünften Haus ist, immer um die Beziehung zu sich selber.
Zu sich selber, glaube ich.
Deswegen haben wir ja die Projektion dann mit den Damen. Ja. in Wahrheit, wenn man diese Zehnersonne auch in Wassermann als Auftrag auch, die gehört ja irgendwie auch zur Berufung dazu, es geht schon, er trägt ja schon in sich diese Aufhebung der Polaritäten, aber in Wahrheit geht es darum, dass er sich noch einmal genauer anschaut und dass er sich selber auch nicht mehr bewertet. Ja, und wenn er aus dieser Bewertung rausgeht, ja, mit dem Uranus in 2 und mit der Sonne im Wassermann oben in 10, dann ist das für ihn die größere Lösung.
Also die Überfrachtung von seiner Mutter, diese Dominanz, möchte ich auch sagen, ja, die bringt ihn ja in diese Bewertung, aus der er sich dann mit der Sonne befand.
Genau. Ich traue mir sogar sagen, dass mit dem Pluto 4 eine größere Geschichte in der Familie ist, weit über die Mutter hinausgeht.
Ja, eine große Ahnengeschichte.
Ja, das glaube ich auch. Ja. Könnte die Mutterlinie sein, weil man sie ja mit dem Montag benannt hat. Mutterlinie, ja.
Ja.
Weißt, da sind einige Systemikerinnen unter uns. Unter anderem auch die Nadja, wenn sie da ist. Ich sehe sie nicht, aber die weiß da Bescheid. Die kennt diese so eine Mischung. Und auch viele andere, die halt systemisch arbeiten, die Nadja kenne ich halt jetzt von vielen Gesprächen über diese Dinge. Stimmt, ja, alle, die da systemisch und astrologisch tätig sind, wissen, dass da sicher noch mehr Sachen drinnen hängen. Ja.
Und der Pluto im Löwe ist ja eine starke Kreativität und Schöpferkraft. Mhm. Also, das ist schon enormes Potenzial, was er ja mitnimmt ins 10. Haus. Weil Herr Schöpfer geht noch 10.
Genau. Und dann ist die Frage, was sagt ihr jetzt, nachdem wir die Aspektfiguren angeschaut haben zu diesem Radix? Ja? Ich habe jetzt eben noch zwei Fragen. Das ist die eine Frage. Ja? Was sagt ihr jetzt zu der ganzen Geschichte, nachdem wir die Aspektfiguren angeschaut haben? Jetzt sehen wir ja das Radix ein bisschen anders. Da sind wir ja ins Detail gegangen mit den Figuren. Hat sich für euch was verändert?
Er hat tatsächlich einige Aufträge, die er lösen muss, damit er weiterkommt.
Ja.
Und wahrscheinlich in den Zeiten vielleicht, wenn die Langsamläufer ihre Rückläufigkeit aufhören, weil er hat lauter Rückläufige.
Ja, das ist auch noch aufgefallen. Genau, die Langsamläufer sind alle rückläufig. Übrigens, den Saturn haben wir nicht angeschaut, der würde im Mikroskop, im Teleskop auch natürlich noch seins dazu. Alle systemischen Planeten und Pluto, also regulative unter Pluto, also das sind ja die ganzen systemischen Planeten da unten. Genau. Ja. Jetzt sind wir eigentlich froh, dass er da oben viel im Fisch hat, oder? Also die zwei da oben.
Muss er. Also der Juppie ist ja sicherlich für das Wachstum, ne? Also großer Erfolg wachsen und so. Also das braucht er schon bei dem, was er unten alles liegen hat.
Genau. Aber jetzt sehen wir, dass wir dann den Menschen ein bisschen anders sehen, wenn wir das durchgearbeitet haben.
Er hat seinen Goldschatz freigraben müssen.
Ja, genau. Ja. Und dann die zweite Frage ist, also ich sage es euch jetzt, das Ergebnis, im Video, was ich euch jetzt zeige, von einem Live-Auftritt, ich habe ihn in Wien gesehen, ich habe aber den gleichen Auftritt nur auf YouTube gefunden von Sydney, ist aber im Prinzip das Gleiche. Er ist jetzt, so wie die Anita geschrieben hat, er ist schon sehr alt und im Vergleich zum Beispiel zu einem Sting, der ja ziemlich gleich alt ist und wie ein junger Bursch schaut, ist er viel sehr gebrechlich. Er kann nur auf den Stock gehen, kann sich kaum mehr bewegen, hat mit den Beinen, mit dem Bewegungsapparat ein Problem und auch mit der Wirbelsäule. Und jetzt frage ich euch, welche Planeten sind zuständig für das? Und wodurch könnte das passiert sein, dass es sich auf die Körperebene auswirkt? Das muss ja nicht unbedingt sich auf den Körper auswirken, sowas. Aber wieso?
Saturn ist das Positor vom Herr 1, ne?
Ja, genau. Und der Merkur ist ja auch der Bewegungsapparat, also so wie wir uns bewegen, mit Händen, Füßen, also das ist ja die dritte Hausqualität auch, da geht es auch darum, wie wir uns artikulieren, wie wir uns einfach so bewegen, ja. Mhm. Und der Saturn ist genau, der Steinbock, genau, was könnte es noch sein?
Merkur, Quadrat, Neptun, also auch das Auslassen, das Fisch sind auch die Füße,
genau.
Also das ist auch das. Und im zweiten Quadranten, ist es halt wahrscheinlich aus seelischen Gründen und nicht nur aus rein körperlichen.
Ja. Wobei,
der Uranus, der ist ja auch für Nervengeschichten und so weiter.
Ja, genau. Das ist immer die Frage, genau, was es genau ist. Ich meine, das müssen wir ihn fragen, aber wenn es eine Nervengeschichte ist, kann es natürlich das auch sein. Es geht auch immer, was habe ich einen Bezug zum ersten Quadranten? Ja, alles, was ich jetzt aufgezählt habe, das Merkur Herr von 1, Mond aus dem zweiten Quadranten, Herr von 2, Herr von 3. Ja, haben wir wieder Mond, Herr von 3. Mhm. Alles richtig, was ihr gesagt habt, Bezug zum ersten Quadranten, dann geht es immer am Körper. Mhm. Hätte er diesen Bezug weniger und eher mehr im seelischen Bereich, gut, hat er eh teilweise auch, oder im dritten Quadranten, dann geht es halt mehr auf diese anderen Themen. Ja? Aber wenn es ein Bezug zum ersten Quadranten ist, dann ist es meistens Krankheit oder irgendein körperliches Gebrechen.
Er war ja Schlagzeuger natürlich. Das Sitzen und Schlagzeugern hat natürlich seinen Tribut auch gezeugt. Ja. Das muss man schon sagen. Also Halswirbelsäule und so weiter. Also da wird ja nichts mehr. Und das kommt schon auch von dem Schlagzeugspielen natürlich. Also jetzt von der körperlichen Seite her.
Ja.
Also wir können noch...
Ja.
Was mir da auffällt, das ist eben der Mond auf der Spitze 6, nämlich auch.
Ja.
Dass also seine Gefühle, also die hat er schon in Krankheit ausgelebt, dann mitunter. Genau. Ja. Noch dazu mit diesem gradgenauen Quadrat zur Sonne.
Genau.
Und zum MC, nicht so witzig.
Also wenn ihr Entschuldigung. Wenn ihr vielleicht, das habe ich jetzt nicht mitgebracht, aber wenn ihr wollt, können wir ja noch irgendwas auf YouTube suchen. Wie er jung war, wie in den 80er Jahren so jung war. Er war sehr, so wie der Zwilling ist, ja. Teilweise oberflächlich, dann eben diese wassermännische Qualität, unnahbar. Er war so nicht weich. Er hat diese Weichheit nicht gehabt. Ja? Man hätte nie vermutet, dass der Mond in Skorpion hat. Oder ein Pluto in 4, aber natürlich ist da dieser Mond Uranus dazu gekommen, keine Frage. Aber wenn ihr das Video jetzt seht, nicht nur weil er gebrechlich ist, sondern er hat was Weicheres in sich jetzt. Ja? Und das würde ich euch gerne vorspielen zum Abschluss. Und dann sind wir fertig. Wie sage ich immer? Wo sind wir? Mille grazie oder merci. Danke fürs Zuhören.
Danke,
war danke super. Auch dir.
Danke, danke.